Was wäre ein Bundestagswahlkampf ohne das Thema Rente? Es ist jetzt da mit der Forderung der beratenden Wissenschaft, arbeiten bis 68. Und es folgt die Empörung. Asozialer Oberhammer mit uns nicht, nein, das muss anders gehen. Denn keine Partei will den Bürgern das längere Arbeiten zumuten, zumal es ja schon genug Streit um die Rente mit 67 gab. Das Argument, dass wir aber länger im Beruf bleiben müssen, wenn wir alle älter werden, das gilt ja jetzt auch noch. Aber wie hoch sollen die Beiträge steigen? Und gäbe es auch eine bessere Lösung? Der Rentenstreit, arbeiten bis 68, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Susanne Ferschel von der Linken, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion im Bundestag und Sprecherin für den Bereich Gute Arbeit. Und ich begrüße Kai Wittecker von der CDU. Er ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales, hat am Rentenpapier der CDU mitgeschrieben und ist Vorsitzender des Bundesfachausschusses Soziale Sicherung und Arbeitswelt. Und zugeschaltet ist uns Professor Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften am Rhein-Ahr-Campus Remagen der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend an den Rhein. Und ich begrüße Professor Axel Börsch-Supan. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und seit 2018 ist er Mitglied in der von der Bundesregierung eingesetzten Rentenkommission. Und die nennt sich Verlässlicher Generationenvertrag. Und bei ihm lag die Federführung des Gutachtens, das nun so für Diskussionen sorgt. Beginnen wir direkt mal mit Ihnen, Herr Börsch-Supan. Sie haben gesagt, wir sollten bis 68 arbeiten und der Aufschrei war überall groß. Erklären Sie es uns, warum wäre es sinnvoll, dass wir das Rentenalter anheben im Jahr 2042 bis 68?
Das haben wir eben nicht gesagt. Und das ist eigentlich wirklich erstaunlich, was so in der Welt ankommt, wenn dann doch oberflächlich gelesen wird. Der Beirat beim Wirtschaftsministerium, das ist ein relativ großes Gremium, hat sich überlegt, was passiert, wenn wir mehr ältere Leute haben, aber weniger die Rente beziehen wollen, aber weniger junge Leute, die die Rente finanzieren können. Das liegt am Babyboom, der jetzt in Rente geht, und dass der Babyboom sehr wenig Kinder bekommen hat, sodass diese Imbalance in der Rente entsteht. Und da ist der Vorschlag des Beirats, dass man das auf möglichst viele Schultern verteilen muss, damit nicht eine zu viel belastet wird. Ein Vorschlag, der im Augenblick im Raum steht, seit der Großen Koalition, ist, dass man das Rentenniveau so hält, wie es ist, dass man das Rentenalter nicht ändert und dass man die Beiträge auch festschreibt, dass sie nicht höher als 20% sein sollen. Wenn man das macht, bleibt einem nur noch eine einzige Schulter übrig, auf die man die Last abwälzen kann, und das ist die Steuerzuschüsse. Und dann steigen die Steuerzuschüsse, die im Augenblick bei 28% des Bundeshaushaltes sind, steigen an und steigen an und steigen an. Schließlich sind sie mehr als 50% und so in den 50er Jahren werden sie dann weit über der Hälfte sein. Das halten wir für die falsche Politik. Das verdrängt Zukunftsaufgaben, Ausgaben für Bildung, Ausgaben für Klimawandel, Ausgaben für Infrastruktur, die alle nötig sind. Jetzt muss man sich überlegen, welche Mechanismen gibt es noch? Und das sind genau die drei, die wir eben festgeschrieben haben. Ich denke schon, dass die Beiträge leicht erhöht werden müssen, auch wenn der Wirtschaftsminister das nicht mag. Ich denke auch, dass das Rentenniveau nicht mehr so viel steigen kann, dass die Rentenzahlungen nicht mehr so stark steigen können, wie sie in der Vergangenheit gestiegen sind. Sie sollen aber weiter steigen. Ja? Wenn man das alles versucht zu machen, braucht man noch einen dritten Hebel. Und das ist der, dass wenn wir immer länger leben, aber auch nur wenn wir länger leben, dass wir dann auch das Rentenalter anpassen. Ob wir wirklich länger leben, ist nicht sicher. Würden Sie nicht schaden, geht die Lebenserwartung im Augenblick rund.
Also wenn die Lebenserwartung so bleibt, sagen Sie...
Was der Beirat gesagt hat, ist, dass für, wenn wir zum Beispiel bis in die Mitte dieses Jahrhunderts 3 Jahre länger leben werden, als wir im Augenblick tun, dann wird die Rente mit 67 nicht reichen, sondern da wird man ein Jahr noch da drauf tun müssen. Aber ob wir Mitte dieses Jahrhunderts tatsächlich 3 Jahre länger leben als jetzt, ist noch nicht ausgemacht.
Okay, also gut, dass Sie es uns jetzt nochmal so dargestellt haben, Herr Wittig, aber es gab jede Menge Aufregung darüber. Also alle sagten sofort, um Gottes Willen, das geht alles gar nicht. Und man merkt, die Politik tut sich schwer mit der Rente und vor allen Dingen in einer Zeit, wenn bald Wahlen anstehen, weil man eigentlich Angst hat vor den unangenehmen Wahrheiten. Wie ist denn das so zu verstehen? Drückt man sich um das Problem?
Nein, ich finde es skandalös aktuell an dieser Debatte, wie die Linkspartei und auch die SPD eben mit diesem Vorschlag umgehen, weil sie ihn quasi niederbrüllen. Jetzt haben wir, und das verstehe ich deshalb nicht, weil wir zum Beispiel bei einer anderen Debatte, bei der Klimadebatte, jetzt seit Jahren hören, folgt der Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft. Hier im Falle von Herrn Börsch-Sopan äußert sich die Wissenschaft. Ich glaube, wir sind in der Politik gut beraten, auf die Wissenschaft zu hören und nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
Aber der Wirtschaftsminister Altmaier hat dann direkt getwittert: Ich bin gegen die Anhebung des Rentenalters. Müntefering hat 2006 die Erhöhung auf 67 vorgeschlagen und dabei soll es bleiben. Also das hört sich jetzt auch nicht an, als würde der Minister auf die Wissenschaft hören.
Der Minister hat erst einmal gesagt, dass es nicht sein Vorschlag ist, sondern dass unabhängige Wissenschaftler jetzt einen Vorschlag vorgelegt haben. Und ich finde, wir tun gut daran, in der Politik das ernst zu nehmen. Zumal die Menschen ja auch längst spüren, dass wir ein Problem haben. Herr Börsch-Sopan hat es ja richtigerweise beschrieben. Wir haben immer weniger Menschen, die einzahlen und immer mehr Rentner, die Rente bekommen und auch immer länger leben. Das heißt, wir versuchen mit einer kleiner werdenden Tischdecke immer mehr Tisch abzudecken. Und wir müssen dieses Problem angehen. Das hat uns übrigens auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz in die Stammbücher geschrieben. Wir müssen eine Politik machen, die generationengerecht ist.
Ja.
Und so wie es eine Luisa Neubauer und Greta Thunberg für den Klimaschutz gibt, so muss es eben auch eine Verteidigung der jungen Generation bei der Rente geben.
Aber nochmal, ich sage nochmal, Altmaier hat ganz klar gesagt, der Beirat ist unabhängig. Seine Vorschläge binden weder das Wirtschaftsministerium noch den Minister. Also das klingt jetzt nicht so, als wollte er...
Deutlich machen, dass das... Es wurde ja von der politischen, von Linke und SPD so getan, als ob das Altmaiers Vorschlag ist. Das war es nicht. Es war der Vorschlag seines Beirats.
Okay, also ein Vorschlag, den Sie nicht gut finden, Frau Ferschel. Warum finden Sie das nicht gut oder was sind Ihre Bedenken? Herr Börsch-Sopan hat es ja jetzt noch mal etwas differenzierter auch dargestellt.
Ja, um vielleicht auch den Ball zurückzuspielen. Ich finde es eher skandalös, dass man überhaupt darüber nachdenkt, Menschen länger arbeiten zu lassen. Weil ich muss dazu sagen, ich war über 25 Jahre im Betrieb, war Betriebsratsvorsitzende. Und in dem Produktionsbetrieb mit Staub, mit Hitze, mit Schichtarbeit, auch die Lebenserwartung ist ja eine durchschnittliche Lebenserwartung. Schichtmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine deutlich frühere Sterblichkeit. Und im Pflegebereich, wenn man sich das anschaut, die Menschen erreichen jetzt schon das Renteneintrittsalter nicht. Deswegen ist es einfach ausgeschlossen, es entsprechend zu erhöhen.
Macht das so ein großer Unterschied, ob 67 oder 68?
Naja, eigentlich ist 67 ja schon zu viel, weil die Menschen ja jetzt das Renteneintrittsalter schon nicht erreichen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, das war es ja auch beim letzten Mal, als eine Rentenkürzung durch die Hintertür, weil man genau weiß, dass die Menschen so lange nicht arbeiten können und dann entsprechend die Abschläge bei der Rente haben. Ich denke, man müsste viel eher auf die Einnahmenseite der Rentenversicherung gucken und da wird der Fokus viel zu wenig drauf gelegt.
Mhm. Also
Beispiel schauen, dass wir ordentliche Löhne in diesem Land haben. Wir haben den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa. Mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringen. Also weg von diesen Minijobs. Die Wirtschaft ankurbeln. Das wird mit der schwarzen Null nicht funktionieren, Herr Wittecker. Wir brauchen Investitionen in die Zukunft. Also das alles wären Maßnahmen, um entsprechend auch wirklich die Rententöpfe zu füllen.
Ja, okay. Also die müssen gefüllt werden. Das ist klar, weil sie so nicht ausreichen. Das ist auch klar, weil es eben immer weniger Kinder auch gibt, weil die demografische Entwicklung eben so ist. Herr Sell, was ist denn Ihre Antwort darauf? Hat Sie dieser ganze Streit jetzt sehr verwundert oder ist das sowas, wo man sagt, okay, eigentlich reden wir seit Jahren immer um dasselbe und haben nie die richtig große Lösung?
Ja, ich darf darauf hinweisen, ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass man die Situation hat, dass die Diskussion über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Herr Börsch-Sopan hat bereits im Jahr 2007, wenn ich das richtig sehe, einen solchen Vorschlag veröffentlicht, wo es um die Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung ging. Das heißt, wir haben diese Diskussion schon sehr lange. Und eigentlich, das wäre sozusagen mein kritischer Ansatzpunkt, ist die Fixierung, die jetzt auch in der öffentlichen Debatte stattfindet, auf die Frage 68 statt 67, ist eher fatal, weil sie unterkomplex ist. Ja. Mhm. Wir sind ja eigentlich auch durch die Erfahrung des steigenden Renteneintrittsalters schon viel weiter in der Diskussion, dass wir sehen, die Ungleichheiten der betroffenen Menschen im Alter steigen und wir können die Leute eben nicht gleich behandeln. Das wäre mein zentraler Kritikpunkt. Wenn man nur eine Erhöhung des Renteneintrittsalters macht und ausblendet, dass wir heute schon einen Lebenserwartungsunterschied von fast 10 Jahren zwischen den unteren Einkommensgruppen und den oberen Einkommensgruppen haben, dann ist das natürlich im Ergebnis nichts weiter als eine weitere Rentenkürzung für den unteren Bereich, weil die steigende Lebenserwartung haben wir im oberen Bereich.
Ja.
Müsste doch eigentlich nach all den Jahren dieser Diskussion eher darum gehen, wie kann man den Übergang in die Alterssicherung einmal flexibler gestalten für die, die das können und wollen, aber gleichzeitig b, die leider zunehmende Zahl an altersarmen Menschen, die auf sehr niedrigem Niveau nur noch abgesichert sind, wie kann man dort Verbesserungen vornehmen? Mhm. Also vielleicht erweitert das
ein bisschen. Also dass man es flexibler sieht, das ist ein Punkt, den die Frau Ferschl ja auch gemacht hat, dass halt eben nicht alle Menschen so lange auch wirklich arbeiten können. Herr Borch-Suppan, ich sah eben, Sie haben den Daumen hochgereckt, also Sie stimmen Herr Sell dazu, also mehr Flexibilität? Ist das ganz wichtig?
Weil, oder das ist ein anderer Punkt, über den ich mich, um das jetzt mal locker auszudrücken, ziemlich geärgert habe in der Debatte. Offensichtlich haben diejenigen, die mit dem Schlagwort Rente mit 68 die Vorschläge an die Wand fahren wollten, das Gutachten nicht gelesen. Es steht also sehr ausdrücklich, dass wir von einem Rentenalter, insbesondere von einem Regelrentenalter, gar nichts halten, sondern dass wir ein Rentenfenster einführen wollen, was eben genau dieser Verschiedenheit Rechnung trägt, wo Leute durchaus nach wie vor mit 63 in Rente gehen können. Sie können aber auch länger arbeiten. Die Verschiedenheit der Leute ist so groß. Es gibt, da haben Sie völlig recht, Menschen, die können nicht lange arbeiten. Die werden die 65 kaum schaffen, geschweige denn 67 oder mehr. Es gibt aber auch ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel der Leute, die sagen, wir würden gerne länger arbeiten, können aber nicht, weil wir rausgeworfen werden. Die Heterogenität, die Verschiedenheit ist so groß, deswegen ein Rentenfenster und kein Rentenalter.
Ja, das ist ja auch das, was die FDP fordert, eine flexible Rente. Wir haben ja das Wahlprogramm der CDU, liegt ja noch nicht vor, aber Sie sind ja dabei, mit am Rentenkonzept zu arbeiten. Herr Witticker, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, wir müssen eigentlich weg von diesen strengen, von diesen strengen Zeiten und müssen es wirklich flexibler gestalten, aber wie kann man es dann gerecht machen?
Ja, also das ist genau der Punkt, den wir auch in unserem Papier im Bundesfachausschuss zur sozialen Sicherung aufgenommen haben. Ich glaube, wir müssen eins zur Kenntnis nehmen erstmal. Die betriebliche Wirklichkeit bei den meisten Menschen ist, dass sie noch nicht ausreichend sehen, dass man bis 67 Vollzeit arbeiten kann. Wir haben zwar die Erwerbstätigkeit bei den über 60-Jährigen massiv gesteigert. Jeder Zweite ist heute berufstätig. Aber das ist halt noch nicht massiv sichtbar in den Betrieben. Deshalb glauben die meisten Menschen nicht, dass sie bis 67 durchhalten. Was können wir da tun? Erstens, ich glaube, wir müssen alles tun, um die Reha-Maßnahmen zu verstärken, die Menschen gesund zu halten während ihres Arbeitsprozesses und sie dort begleiten. Das Gleiche trifft auch auf das Thema Weiterbildung zu. Man kann ja die Uhr danach stellen, wann der Dachdecker auftaucht in der Rentendebatte. Natürlich wird der Dachdecker nicht bis 67 auf dem Dach rumkraxeln. Mhm. Aber man kann durch Weiterbildung ihn neue Berufsperspektiven eröffnen, damit er dann vielleicht bis 63, 65, 67 arbeiten kann. Und dann kommen wir in die anderen Themen hinein, nämlich in der Tat stärkere Anreize zu setzen, länger zu arbeiten. Das ist bis heute vielen Menschen nicht klar, dass sie, wenn sie ein Jahr länger arbeiten, nicht nur einen Rentenpunkt mehr bekommen, sondern sie bekommen auf alle Rentenpunkte auch Zuschläge. Das kann man steigern. Man kann die Flexi-Rente. Man kann natürlich das schon auch ausrechnen, sodass das natürlich finanzierbar ist. Man kann das Thema Flexi-Rente viel angenehmer gestalten, indem man sagt, die meisten wollen vielleicht nicht bis 67 Vollzeit arbeiten, aber können sich durchaus vorstellen, in Teilzeit weiterzuarbeiten. Und dann als allerletzte Maßnahme müssen wir genau das machen, zu überlegen, wie können wir das Renteneintrittsalter flexibilisieren, weil es gibt Berufe, wo ich schon mit 16, 17, 18 in der Lehre anfange, einzahle in die Rentenversicherung und man das dann vielleicht an der Versicherungsdauer festlegen.
Wollte ich gerade sagen, man könnte ja auch sagen, es hieß ja immer, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat, das ist ja mal eine Zahl. Dann
es ist eine Zahl, aber man muss verschiedene Faktoren in Blick nehmen. Das eine ist, wie ist die Lebenserwartung? Aber auch das andere ist, auch das individuelle,
Aspekt, wann ich zum Beispiel angefangen habe einzuzahlen. Schlechter verdienen, dass deren Lebenserwartung so viel geringer ist, ist ja die Frage, wie gehe ich damit um, Frau Ferschel, wie schaffe ich es dann, eine Rente gerecht zu machen?
Ja, aus meiner Sicht heraus brauchen wir eine Rente mit einem verlässlichen Renteneintrittsalter, wir sagen 65, wo klar ist, ab dem Alter kann ich in Rente gehen. Und es darf nicht vom Geldbeutel... ohne Abschläge. Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, dass ich dann entsprechend... länger arbeiten muss. Wir verbieten natürlich niemanden länger zu arbeiten. Also wenn jemand sagt, ich habe so viel Spaß an meinem Job, das möchte gerne länger arbeiten, dann kann der natürlich länger arbeiten und erwirbt sich höhere Ansprüche.
Das geht nicht bis jetzt.
Ja. Aber also es muss klar sein, dass es ein bestimmtes Rentenniveau gibt. Wir sagen 53% mit einer entsprechenden Absicherung nach unten. Und dann ist es natürlich so, dass trotzdem Menschen länger arbeiten können. Also das wollen wir nicht verbieten.
Aber 53% ist ja schon eine ganze Menge.
Das 53% ist eine ganze Menge, aber das ist nicht unrealistisch. Und es ist ja so, dass letztendlich früher mal das Versprechen gegolten hat an die Menschen in dem Land, dass die Rente den Lebensstandard sichern soll. Aber jetzt, heutzutage, ist es so, dass man schaut, dass die Beitragssätze entsprechend dünn gehalten werden. Das ist nicht das, was ursprünglich mal das Rentenversprechen
war. Ja, also der Satz von Herrn Blüm ist 35 Jahre her, sichert die Rente.
Darf ich ganz kurz vielleicht noch darauf erinnern, dass ich das eigentlich ungerecht fände, wenn Sie sagen, jeder darf ab 65 in Rente gehen. Das ist jemand, der eine Lehre anfängt mit 16, 17, 18, gar keine Frage. Aber wenn jemand studiert und danach in einen Bürojob geht mit erst 25, 26, also deutlich später anfängt, deutlich später einzahlt, dass der dann auch schon mit 65 in Rente geht, das finde ich im Hinblick auf die längere Lebenserwartung, die genau auch solche Menschen haben, nicht richtig. Und deshalb finde ich, ist diese One-Size-Fits-All-Regelung eigentlich total aus der Zeit gefallen. Wir müssen gucken, dass wir hin zur Individualisierung kommen. Und ein anderer Punkt...
Aber kann das solidarisch
denn,
sein?
Und vor allem, wie wollen Sie denn das festlegen? Also wollen Sie an bestimmten Belastungen das festmachen oder an der Lebensarbeitszeit können Sie ja letztendlich auch nicht.
Weil
kann natürlich auch in einem sehr kurzen Berufsleben sehr, sehr belastend sein. Also ich denke schon, dass wir irgendwo auch eine Verlässlichkeit für die Menschen brauchen, dass sie sagen, okay, ab 65 kann ich in Rente gehen. Und wenn ich länger arbeiten möchte, dann ist es fein. Aber ich möchte ab 65 gehen und dann ist es auch ein Versprechen, was zählen muss.
Ja, Herr Sell, wie individuell kann ich diese Rente gestalten? Also wenn wir sagen, unser Arbeitsleben ändert sich ja massiv, die Lebensläufe ändern sich massiv, es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten, all diese Sachen. Also sagen Sie, kann man das machen, dass man es auf der einen Seite individuell gestaltet, auf der anderen Seite aber sicher geht, dass es eben ja ein solidarisches Gesellschaftsmodell weiter sein sollte, die Rente?
Also ich glaube, wir müssen an dieser Stelle uns in Erinnerung rufen, wie eigentlich der Kern unseres Rentensystems, der gesetzlichen Rente, aussieht. Da gibt es eine Rentenformel, die ist relativ simpel. Sie haben gerade selber mal diesen deutschen Eckrentner, der 45 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet hat und zwar aufgepasst, und das ist wichtig, Vollzeit, immer Vollzeit, 45 lange Jahre. Und nächste Bedingung, er muss oder sie muss immer durchschnittlichen Entgelt gehabt haben. Und das liegt zurzeit, damit die Zuschauer das mal nachvollziehen können, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung liegt zurzeit bei etwas über 3.300 Euro brutto. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Millionen Menschen es gibt, die deutlich weniger im Monat verdienen. Nur wenn Sie das schaffen, kriegen Sie 45 Entgeltpunkte und nach dem aktuellen Rentenwert ist das eine Nettorente nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung von exakt 1.370 Euro. 1.370 Euro für so ein langes Erwerbsleben. Wenn Sie jetzt aber Ihr Leben im Niedriglohnsektor verbracht haben, werden Sie nie in die Nähe dieses Betrages kommen, sondern in die Nähe der Grundsicherung. Und wenn Sie Frau waren und Teilzeit Erwerbs gearbeitet haben, dann so einen hohen Stundenlohn können Sie gar nicht verdienen. um eine solche Rente zu bekommen. Das scheinen mir die Systemprobleme zu sein. Diese Rentenformel hat in den 50er, 60er, 70er Jahren super gut funktioniert, als die Mehrheit der Menschen so gearbeitet und gelebt hat.
Ja.
Jetzt aber haben wir durch die schweren Veränderungen auf den Arbeitsmärkten, die zunehmende Teilzeitarbeit, die wir gesehen haben, auch den Niedriglohnsektor, der bereits angesprochen wurde, die unterbrochenen Erwerbsverläufe durch Arbeitslosigkeit, wo die Leute auch keine Ansprüche mehr erwerben. Denken Sie an die Hartz-IV-Empfänger. So, und das heißt also, die Veränderungen in den vorgelagerten Lebensbereichen der Menschen passen überhaupt nicht mehr zu der Rentenformel. Und das ist auch meine zentrale Kritik.
Aber da muss man es ja ganz anders machen.
Ja. An einer Stellschraube herum, doktern, dann bewegen Sie sich immer in diesem bestehenden System und Sie bleiben auch Gefangener in diesem System.
Herr Börsupan, wenn das so aussieht, wie könnte man es denn verändern? Oder, ja, bitte.
Ja, das würde ich jetzt erstmal von Herrn Sell wissen wollen. Was ist denn die Konsequenz? Was wollen Sie denn? Wollen Sie die Renten verdoppeln?
Das ist ja, wir sind ja hier nicht in der Wünsch dir was Veranstaltung, sondern ich muss doch ausgehen von einem Ziel, einem politischen Ziel, was ich mit der Rentenversicherung und der Alterssicherung der Menschen verbinde. Das war nach der großen Rentenreform 1957, war das die Teilhabe. Orientierung. Das heißt, die Rentner sollten an dem Fortschritt der Löhne und der Gesamtwirtschaft teilhaben. Und deswegen hatte man damals diese Rentenformel geschaffen, dass auch die Renten jedes Jahr entsprechend steigen, wie der Wohlstand steigt. So, wenn sich jetzt die Systeme so verändern, wie ich das angedeutet habe, dann muss ich doch heute vor allem erst einmal eine Antwort geben auf die Frage, wie kann ich die immer stärker steigende Zahl an altersarmen Menschen, wohlgemerkt neben einer ebenfalls wachsenden Gruppe von sehr wohlhabenden Rentnern, die gut abgesichert sind, aber wie kann ich die steigende Zahl der altersarmen Menschen besser absichern in unserem Alterssicherung?
Ja, würde ich gerne direkt an...
Sie drücken sich jetzt etwas vor der konkreten Konsequenz hier. Die Rente mag ja nicht so großzügig sein, wie Sie das für richtig halten. Aber sie muss ja finanziert werden. Und das machen ja nicht die Rentner, sondern das machen die jungen Leute. Das heißt, Ihre Konsequenz ist, dass die jungen Leute mehr bezahlen sollen. Anders geht es ja nicht.
Da möchte ich
ja
widersprechen.
Das heißt, dass man den Älteren gibt. Ja. Wird man den Jüngeren durch höhere Beiträge oder höhere Steuern aus der Tasche nehmen.
Frau Herr Super.
Leuten, die Alters, dass unter den jungen Leuten die Armut schon jetzt höher ist als unter Rentnern. Und zwar deutlich höher. Ja.
Frau Ferschel, was wäre Ihre Idee? Denn Sie, im Moment, Herr Börsch-Supan, ich würde gerne Frau Ferschel
das hören. Ich möchte da deutlich widersprechen, weil mich das auch ärgert. Das ist auch eine Diskussion, die immer von Unionsseite gemacht wird. Ich finde, wir dürfen die Jungen gegen die alte Generation nicht ausspielen. Es tut gar nicht Not. Es ist kein Generationenkonflikt, sondern es ist eine Frage der Verteilung. So wie ja beim Herrn Professor Sell auch schon durchgeklungen ist. Wir haben eine Zunahme, eine Vermögensungleichverteilung. Und wir müssen halt die Rentenversicherung auf andere Füße stellen. Wir müssen mehr Menschen mit einbeziehen, auch Politikerinnen und Politiker. Es ist doch ungerecht, dass ich nach 4 Jahren im Bundestag fast eine annähernd gleich hohe Rente habe, wie nach meinen 25 Jahren im Betrieb. Da läuft doch was schief. Also mit einbeziehen in die Rentenversicherungen. Beamte, Selbstständige mit einbeziehen.
Aber die haben ja dann auch einen Anspruch, wenn ich selbstständig
bin. Ja, natürlich. Darum sagen wir auch die Beitragsbemessungsgrenze deutlich anheben und das Beitragsäquivalenzprinzip einführen. Das heißt, dass hohe Renten abgeflacht werden und dass praktisch aber auch das komplette oder zumindest ein Großteil des Einkommens auch verbeitragt wird. Auch das ist ja eine Ungerechtigkeit in den Sozialversicherungssystemen, dass nur bis zu einer bestimmten Grenze die Beiträge erhoben werden, obwohl diejenigen, die das entsprechende Einkommen haben, sich ja auch leisten könnten. Also das, denke ich, wäre ein Vorschlag, um das entsprechend auf
die Einnahmen zu stellen. Moment.
Und natürlich, das muss ich trotzdem noch mal dazu sagen, diesen riesigen Niedriglohnsektor auszutrocknen und die prekären Beschäftigungsverhältnisse abzuschaffen. Das wären Maßnahmen, um die Rentenversicherung zu stärken.
Erst Herr Wittiger und dann Herr Börsupan. Herr Wittiger, wie kann man das, also höhere Einnahmen, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, okay, das brauchen wir und das würde dann ja auch eine Belastung der Jüngeren, die jetzt arbeiten, bedeuten? Ja,
also ich möchte wir müssen mit einer Illusion aufräumen. Es gibt nicht die eine einzige Lösung, die die Renten, die Probleme der Rentenversicherung komplett
Österreich
löst.
Macht uns aber
sondern wir brauchen viele kleine machbare Schritte, damit wir auf jeder Schulter ein bisschen Last verteilen können und nicht eine Schulter alles tragen muss. Aber und da muss ich sagen, da ist der Vorschlag der Linken ein bisschen verbrämt. Am Ende des Tages wollen sie, dass alle Menschen, die jetzt schon arbeiten und Steuern und Abgaben bezahlen, noch mehr Steuern und Abgaben bezahlen. Darum geht es am Ende.
Der Rentenbeitrag war in der
Frau Kerschel, das sagen Sie nicht ehrlicherweise.
Nein, das stimmt nicht.
Doch, natürlich. Ihr rentenpolitischer Sprecher, Herr Birkwald, möchte die Rentenbeiträge um 2 Prozentpunkte erhöhen.
Das ist eine andere,
zahlt die Aldi-Kassiererin genauso wie der Aldi-Besitzer. Und das kann ehrlich gesagt nicht sein.
Aber was würden Sie denn vorschlagen?
Und deshalb sage ich, wir brauchen viele kleine Schritte. Da sind natürlich auch ein bisschen mehr Beiträge, gar keine Frage. Da verschließen wir uns nicht. Das ist ja auch schon angelegt in den nächsten 20, 30 Jahren. Aber wir müssen eben auch darüber überlegen, wie können wir das zum Beispiel mit dem höheren Renteneintrittsalter flexibler machen? Wie können wir auch zum Beispiel das Thema Kapitaldeckung einbringen? Ich finde, das ist ein Thema, über das wir dringend sprechen müssen, gerade in einer sich ändernden Wirtschaft, wo ja mit wenigen Leuten, die digital was können, hohe Renditen erzielt werden, müssen wir gucken, wie wir die Menschen an dieser Vermögensentwicklung in Deutschland beteiligen. Wir wollen das Vermögen nicht abschöpfen, sondern wir möchten Menschen zu Eigentümern machen, die an der Vermögensentwicklung im Land und außerhalb beteiligt werden.
Also das jetzt klar, die Kassiererin soll sich Aktien kaufen?
Ja. Nein, das bedeutet zum Beispiel, dass wir ganz konkret ein Kinderrentengeld einführen können. Das bedeutet, legt der Staat 4.000 Euro in einen Staatsfonds an, ähnlich wie das alle skandinavischen Länder auch machen. Und dieses Geld wird nicht angerührt, bis ich bis 67 in Rente gehe. Wenn dann das in der durchschnittlichen Zeit verzinst wird am Aktienmarkt, wie das zurzeit läuft, mit 6%, dann haben Sie am Ende einen Betrag, womit Sie Altersarmut definitiv ausschließen können, weil Sie dann bis zum Tod ungefähr etwas mehr als 1.000 Euro pro Monat aus diesem Topf bezahlt bekommen. Ich finde, das wäre ein Anfang in eine kapitalgedeckte zusätzliche Altersvorsorge zu gehen, weil eben sich bisher nur die Kapitaldeckung reiche Menschen leisten können, nicht die Ärmeren.
Also
wir müssen gucken,
Staat
dass wir
soll das
alle
dann
beteiligen.
Anlegen, sozusagen. Herr Börsch-Suppan, was halten Sie von dem Vorschlag?
Also jetzt bleiben wir erstmal beim Umlageverfahren. Also dass alle Ideen, die mit dem Kapitaldeckungsverfahren zu tun haben, die brauchen ungefähr 30, 40, 50 Jahre.
Warum braucht das so lange?
Und wir sollten uns jetzt erstmal um die nächsten 20 Jahre kümmern. Da haben wir eben das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente und das werden wir stabilisieren müssen.
Aber das Ich möchte jetzt nochmal
auf das Umlageverfahren. Das heißt ja aus gutem Grunde Umlageverfahren. Umlage deswegen, weil die Jüngeren einbezahlen und das wird umgelegt, um die Älteren zu finanzieren. Und das darf man eben einfach nicht vergessen. Insofern sind alle Vorschläge, die sagen, wir wollen eine großzügige Rente haben, da muss man dann ehrlicherweise immer wieder dazu sagen, das heißt, dass die jüngere Generation stärker belastet wird. Und wenn dann jemand sagt, Altersarmut, da muss man was dagegen tun, habe ich großes Verständnis. Aber bitte nicht auf Kosten von mehr Kinderarbeit und mehr Armut von jungen Leuten. Da muss man ehrlich sein. Und die Ehrlichkeit, die vermisse ich wirklich in der Debatte.
Okay. Herr Sell, was würden Sie sagen, wie kann man es generationengerechter gestalten? Muss man ehrlicher sein, vielleicht machen wir es so, dass man einfach viel ehrlicher sagen muss, ja, man muss die Jüngeren stärker belasten. Wäre das die Ehrlichkeit, die man im Moment nicht sich traut, wirklich auszusprechen in der Politik?
Also es ist ja eine relativ einfache Rechnung, wohlgemerkt mit Blick auf die Zukunft. Denn in der Vergangenheit, ich darf daran erinnern, haben wir schon mal höhere Beitragssätze gehabt zur gesetzlichen Rentenversicherung als heute mit 18,6%. Also sozusagen, es hat da keine Explosion in den letzten Jahren gegeben. Und auch der Anteil der Rentenausgaben bei steigenden Rentnerzahlen in den vergangenen Jahren liegt konstant unter 10% des Bruttoinlandsprodukts. Aber das nützt nichts. Die Frage ist ja, wem selektiv nehme ich Geld weg? Mhm. Denn zum Beispiel Beamte, Selbstständige sind nicht im Umlagesystem, außer sie sind freiwillig versichert. So, jetzt könnte ich ja folgende Idee vortragen. Ich könnte auf die Idee kommen, tatsächlich einmal die Beitragszahlergemeinschaft insgesamt zu erweitern und gleichzeitig aber auch die umverteilende Komponente in diesem System, die ich dann brauche, wenn ich die unteren Renten stabilisieren will, vor allem, dann muss ich umverteilen. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben jedes Jahr den OECD-Rentenbericht. Da wird Deutschland jedes Jahr dafür kritisiert, dass in keinem anderen Land die unteren Einkommensgruppen so schlecht abgesichert sind im Alter wie in Deutschland. Und jetzt könnte man sagen, was machen denn andere Länder besser? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Systeme. Aber wir haben in den allermeisten Systemen der anderen Länder haben wir echte Mindestsicherungen im unteren Bereich.
Also eine Grundsicherung. Das muss bezahlt
werden.
Genau, nochmal eine die Grundsicherung.
Zum Beispiel in der Schweiz hat man das hier, indem alle einzahlen müssen in die AHV, das ist die Rentenversicherung dort, auch der Millionär. Es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze, sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich, roundabout so um die 9%. Und dann gibt es aber bei der Rente eine Maximalrente. Das heißt, diejenigen, die sehr hohe Beiträge auch einzahlen müssen, müssen sich begrenzen mit einer Maximalrente.
Okay.
Und dann sagen die Schweizer zu Recht, wie sollen wir anders?
Nein, wir haben es prüfen lassen, es ist nicht verfassungswidrig.
Für diejenigen, die Teilzeit gearbeitet haben oder so. Wie sollen wir die sonst bezahlen?
Ja, hier gibt es schon direkt die Diskussion da um die Schweiz. Sie sagen, es ist verfassungswidrig, das würde nicht durchkommen. Also wäre das eine Möglichkeit. Moment, Herr Börsch-Suppan, erst mal kurz hier. Und dann.
Wir reden ja hier über eine Versicherung.
Ja, aber wir sollten keine Fehler durchlassen.
Ich finde, wir reden hier über eine Versicherung. Eine Versicherung heißt, ich zahle etwas ein und bekomme etwas raus. Das heißt, die Umverteilung, die wir da im System machen können, ist sehr, sehr verfassungsrechtlich begrenzt, weil es hier um eine Eigentumsfrage geht. Wenn ich umverteilen will, dann muss ich das über das Steuersystem machen. Und das haben wir zu einem gewissen Grad jetzt auch gemacht, nämlich indem wir die Grundrente eingeführt haben zu Anfang dieses Jahres. Das dauert jetzt noch bis Ende nächsten Jahres, bis dann alles ausgezahlt ist. Aber wir haben einen Einstieg gemacht, um die unteren Renten zu sichern. Ich finde, da muss ich dem Herrn Sell schon widersprechen, dem Eindruck zu erwecken, wir würden die geringen Verdiener und die geringen Rentner hängen lassen. Das haben wir angegangen, dieses Problem. Und jetzt müssen wir gucken, wie es wirkt. Wir hätten das sicherlich bürokratieärmer machen können und damit schneller, aber wir haben es jetzt gemacht.
Mhm. Frau Ferschel, mehr Leute sollten einzahlen, Selbstständige, Vermögende, wie wollen Sie das umsetzen?
Naja, im Endeffekt, dass wir eine Erwerbstätigenversicherung schaffen, wo alle mit einbezahlen. Es gibt ja Beispiele, zum Beispiel Österreich ist ein gutes Beispiel dafür. Da zahlen Beamte, Selbstständige und so weiter in die Rentenversicherung ein. Und man muss sich das, denke ich mal, auf der Zunge zergehen lassen. Sie lachen da. Aber ja. Ein männlicher Rentner in Österreich hat im Schnitt 800 Euro mehr an Rente und eine weibliche Rentnerin fast bis 500 Euro. Und das sind natürlich Zahlen, wo man mal sich wirklich den
aber
Lebensstandard
wieder sichern kann. Punkte mehr von ihrem Lohn.
Ja, aber jetzt mal
das
ganz
verschweigen.
Ja, nein, stopp. Da möchte ich nur kurz zu Ende führen. Natürlich ist der Rentenbeitrag etwas höher. Ja,
etwa 5 Prozentpunkte, das ist fast ein Drittel
mehr. Der Arbeitgeber trägt aber höhere Kosten als der Arbeitnehmer, weil es keine volle Parität gibt.
Die Arbeitgeberbeiträge sind höher. Gesamten
Volkswirtschaft. Und selbst wenn, sag ich mal, Arbeitnehmerbeiträge moderat steigen und wir die Riester-Rente abschaffen würden, wenn wir die Rentenbeiträge um 2 Prozentpunkte erhöhen würden, dann würden Kosten auf den Durchschnittsverdiener von 35 Euro pro Monat zukommen, paritätisch geteilt. Wenn wir die Riester-Rente dafür abschaffen, das heißt, es wäre sogar noch eine Ersparnis für die Leute. Das heißt, es stimmt nicht, dass eine höhere Belastung für die Beschäftigten da ist, sondern es wäre für die Arbeitgeber tatsächlich eine moderate, geringe Belastung. Aber dann wäre auch klar, dass wir dieses Rentenproblem in der Zukunft in der Form nicht mehr hätten. Und ich möchte noch mal auf eins eingehen, was der Herr Professor Sell gesagt hat. Man muss sich das vor Augen führen. Wir haben aktuell den niedrigsten Beitragssatz seit 1993. Also worüber reden wir? Es ist nicht schlimm, 1% oder 2%.
Okay, also Sie sagen, der Rentenbeitrag muss steigen. Es gibt ja bis 2030, sollen die Beiträge nicht über 22% klettern. Im Moment sind sie bei 18,6%.
So wird das Risiko
auf die Beschäftigten allein verlassen.
Ja, Herr Börsch-Suppan, dann korrigieren Sie, bitte. Kann das funktionieren, was hier das Beispiel Österreich genannt wurde und Schweiz?
Ja, eins nach dem anderen.
wir haben nur noch 10 Minuten.
Im Gutachten des Beirats wird deutlich dafür plädiert, eine stärker umverteilende Rente zu haben. Das muss man nur mal gelesen
haben. Das stimmt,
haben, bitteschön. Zum Zweiten steht drin, wir können es auch wie die Österreicher machen. Was die Österreicher machen, ist, sie geben anfänglich eine sehr großzügige Rente und dann passiert überhaupt keine Dynamisierung mehr. Null. Das heißt, wenn Sie in Österreich sehr alt werden, haben Sie eine sehr niedrige Rente. Das muss man sich gut überlegen, ob man das in Deutschland haben will oder nicht. Mit der 800 Euro mehr, die man, mit der immer argumentiert wird, ist genauso unehrlich wie anderes, was vorhin gesagt wurde. Man muss dazu sagen, das ist lediglich die Anfangsrente. In Deutschland wird dynamisiert, in Österreich nicht. In Frankreich macht man dasselbe, wird auch im Gutachten angesprochen. Da schafft man das jetzt wieder ab, genau aus diesem Grunde.
Okay, aber Sie wären auch dafür, oder sind Sie dafür, dass man das mehr mit einzahlen und dass auch die Rentenbeiträge dann entsprechend auch erhöht werden? Oder sehe ich das falsch?
Nein, ich bin sehr dafür, dass Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden, es sei denn, sie haben jetzt schon ein anderes Versorgungswerk. Das ist ja auch im Augenblick Stand der Gesetzgebung, das wird jetzt auch umgesetzt. Ich bin auch sehr dafür, dass man Beamte und Angestellte gleichstellt. Ich bin übrigens kein Beamter, allein weil das ein ewiger Zankapfel ist. Aber man kann sich dadurch keine Finanzierungschancen sondern das wird ausgeglichen, das haben Sie ja selber vorhin erwähnt, auch völlig richtig so, das belastet die Rentenversicherung später umso mehr.
Ja, okay, Herr Wittecker, wäre das ein Ansatz, wo Sie sagen, da geht die Union mit, dass sie sagt, Selbstständige auch einzahlen, Beamte auch einzahlen?
Das haben wir ja mit dem Koalitionspartner vereinbart, dass wir die Selbstständigen mit in die Rentenversicherung geben wollen, beziehungsweise sagen, ihr müsst euch rentenversichern, wie ist dann offen gelassen. Sie können in die gesetzliche Rentenversicherung freiwillig gehen, können aber auch etwas anderes machen, aber Sie müssen sich absichern. Das ist auch übrigens ein wettbewerbsrechtliches Argument, weil Sie sonst einfach auch einen Kostenvorteil gegenüber anderen Arbeitnehmern haben. Bei den Beamten muss man am Ende sagen, es ist ein Zankapfel in der Gesellschaft, weil es das Gerechtigkeitsgefühl betrifft. Aber fiskalisch ist es rechte Tasche, linke Tasche. Weil ich, wenn ich das mache, dann bedeutet das, dass einmal die Beamten, wenn wir nichts anderes machen würden, weniger netto hätten. Und sie hätten auch natürlich eine geringere Pension. Das würden wir aber ausgleichen müssen. Ich glaube nicht, dass wir die Beamten in Deutschland überzeugt bekommen, dass das ein gutes Umsteigermodell ist. Also würden wir in den laufenden Haushalten mehr Geld für die Gehälter ausgeben, was dann als Einnahmenplus bei der Rentenversicherung landet. Nur um später dann ein umgekehrtes Bild zu haben, wenn die Pensionen anstehen, dass dann der Staat keine Ausgaben mehr hat, aber die Rentenversicherung dann die Ausgaben hat. Im Übrigen, die letzte Anhörung zu dem Thema im Deutschen Bundestag hat auch gezeigt, dass das finanziell eher ein schlechtes Geschäft für die Allgemeinversicherung ist. Warum? Weil Beamte, weil sie tendenziell halt eher auch hinterm Schreibtisch sitzen, länger leben, also teurere Risiken sind als andere.
Gut, also
trotzdem machen Beamte, das will ich sagen, einen wichtigen Job. Also ich will da jetzt hier kein Beamtenbashing machen.
Okay, gut. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man es, dass eben mehr Geld dahin kommt? Ja. Und wir sollten auch nochmal über diese Generationengerechtigkeit doch auch nochmal sprechen. Die Frage halt eben, aus welcher Perspektive sollte eine neue Regierung die Rentenpolitik machen, Frau Ferschel? Sollte die schauen, was ist mit den Menschen, die jetzt erst noch studieren oder in der Ausbildung ist? Ist es die Perspektive der Rentner jetzt, die ja auch ein wichtiger Punkt sind? Das ist, glaube ich, ein Drittel der Wähler sind in Rente. Also es macht jetzt ja viel aus für den Wahlkampf. Also wen sollte die Politik da wirklich im Blick haben?
Nee, aus meiner Sicht ist es keine Entweder-Oder-Frage, sondern sie muss die Gesamtheit der Bevölkerung, auch beim Thema Rente insbesondere, im Blick haben.
Aber beim Klimawandel haben wir klar gesehen, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, ihr müsst eure Politik aus der Perspektive der Jungen machen.
Das ja wäre auch, das auch nicht Zeit, um das auch ist ja auch die richtig. Rentenpolitik das ist ja auch zu machen? Richtig, aber ich glaube, es ist eigentlich genau das, was ich meine. Ich glaube, es ist nicht richtig, in dieser Frage die Jungen gegen die Alten auszuspielen, weil es keine Frage, ich sage es nochmal, es ist keine Frage der Generationen ist, sondern eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Und selbstverständlich, also ich bin überzeugt davon, dass viele, es gibt ja auch Umfragen von der DGB-Jugend oder Ähnliches, viele junge Menschen wären bereit, unter Umständen auch einen moderat höheren Beitrag zu zahlen, sagen wir mal von 1 oder 2 Prozentpunkte, wenn sie wüssten, wenn sie alt werden, haben sie verlässlich wirklich diesen Anspruch auf die Rente. Das ist doch das Problem, dass die Menschen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass sie wirklich im Alter von dieser Rente noch leben können. Und damit gerät natürlich auch das in Verruf. Und damit ist es natürlich auch ein Problem zu sagen, ich bezahle mehr, wenn ich nicht sicher weiß, dass ich danach auch dann was
habe. Aber man merkt ja jetzt bei der Klimapolitik auch immer dann, wenn es darum geht, wer es bezahlt, wird es schwierig. Herr Börsch-Supan, kann man es vergleichen, dass man sagt, wir ducken uns da irgendwie weg bei der Rentengeschichte? Und wir wissen eigentlich, wir denken zu wenig an die kommende Generation?
Ja, so ist es natürlich. Also ich warte im Prinzip auf das Bundesverfassungsgericht, dass es ein analoges Urteil zum Klimawandel auch für den demografischen Wandel gibt. Das Unangenehme beim Klimawandel ist, der lässt sich durch Geschenke verteilen nicht lösen. Und das Unangenehme vom demografischen Wandel ist das leider auch. Es kommen stärkere Kosten auf uns zu. Und das Einzige, was man machen kann, ist es möglichst gerecht zu verteilen auf beide Generationen. Aber mit Geschenken allein wird das nicht gehen. Und das scheint ja im Augenblick die Devise zu sein.
Aber ist nicht dann das Argument von Frau Ferschel richtig, dass es nicht eine Frage der Generation gibt, sondern derjenigen, der Vermögenden, dass die einfach einen deutlich höheren Beitrag zahlen leisten müssen, egal wie alt sie sind?
Das wird nicht reichen. Dazu ist die Imbalance in der Demografie viel zu groß. So stark können wir gar nicht umverteilen. So viele Reiche gibt es dann eben doch nicht. Das ist ein Rechenexempel. Ja? Also man kann mit Sicherheit besser umverteilen. Wie gesagt, das steht auch im Gutachten drin. Und Herr Birkwald, Frau Ferschel, den kennen Sie sicher, hat da sehr selten einmal uns auch Lob gespendet.
Aber aus Ihrer Fraktion, der rätepolitische Sprecher, ja. Es wird nicht reichen, sagen Sie, Herr Sell. Was sagen Sie, aus welcher Perspektive sollte man diese Rentenpolitik machen? Würden Sie es auch ähnlich sehen wie mit der Klimapolitik?
Also ich sehe das eher in einem größeren Zusammenhang, nicht in einem Entweder oder in einem Gegenüber von Jung und Alt, sondern wir haben es hier mit einem Generationenvertrag zu tun. Ich könnte ja jetzt anfangen und sagen, die jüngere Generation profitiert ja auch in enormem Maße von Transferleistungen der älteren Generation. Das sind ja viel komplexere Geschichten. Auch dass man die Rentenausgaben immer so darstellt wie verlorenes Geld, was irgendwo im schwarzen Loch verschwindet. Das ist natürlich der Lebensunterhalt für viele ältere Leute. Konsum, Binnenkonsum in unserer Volkswirtschaft. Also mir geht es eher darum, wir brauchen einmal eine klare Definition des Sicherungsziels. Wie wollen wir die älteren Menschen absichern? Was wollen wir für die unten tun? Was können wir uns noch leisten für die, die höhere Einkommen haben? Aber wir werden mehr Rentner bekommen und die haben eine längere Rentenlaufzeit. Dann wird ein größerer Finanzbedarf notwendig sein. Das ist ja eine einfache Rechenaufgabe. Und ich glaube, da muss man auch den Leuten sagen, Leute, wenn wir den Leuten eine Rente geben wollen, die halbwegs, mit der man halbwegs über die Runden kommen kann, dann muss ich auch mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig bin ich aber so ehrlich zu sagen, wir müssen in den vorgelagerten Systemen jetzt anfangen. Wir können nämlich diese sogenannte demografische Entwicklung, die auch immer ein Stück weit instrumentalisiert wird, wir können über eine gezielte Zuwanderungspolitik, die eingefordert wird von Wissenschaftlern seit vielen, vielen Jahren, wir können über Qualifizierungspolitik, über Produktivitätssteigerung und eine sinnvolle Beteiligung der Wertschöpfung, die heute nicht durch die lohnbezogene Finanzierung zur Finanzierung der Alterssicherung herangezogen wird. Da können wir zusätzliche Mittel generieren und das System stabilisieren. Da müssen wir aber vorher anfangen,
okay, also vor dem Ruhestand. Genau, so sehen, dass höhere Einnahmen kommen, eine höhere Zuwanderung und auch weniger Menschen im Niedriglohnsektor. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, da müssen wir ran?
Ja, es ist ja genau die Politik, die wir ja auch in den letzten 10 Jahren bis zur Corona-Krise ja auch gemacht haben. Wir haben ja es geschafft,
dass... Aber der Niedriglohnsektor wächst ja eher.
Der Niedriglohnsektor wächst nicht. Geht sogar in den letzten Jahren teilweise zurück. Aber wir haben in den letzten 10 Jahren eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht. Wir haben konsequent dieses Land nach vorne gebracht. Und das hat dazu geführt, dass wir den Beitrag ja auf 18,6% stabilisieren konnten, trotz der schon laufenden demografischen Veränderungen.
Hätte man dann nicht gesagt, sondern wir halten ihn hoch, damit wir sozusagen sparen?
Wir haben da ganz klare Sicherheit auch für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer gegeben, was die Beitragsbelastung angeht. Noch einmal, wir müssen jetzt eine Politik machen, der vielen kleinen Schritte. Es gibt nicht die eine große Lösung, sondern wir müssen an vielen Stellschrauben drehen. Da gehört auch die Fachkräfteeinwanderung dazu, da gehört eine starke Wirtschaft dazu, aber eben auch die Frage, wer bezahlt wie viel.
Und was wäre denn die erste Stellschraube, falls die Union im September die Wahl gewinnen würde?
Noch einmal, es gibt nicht die erste Stellschraube, es gibt ein ganzes Bündel an Stellschrauben, die wir gleichzeitig drehen müssen, sonst überlasten wir einzelne Teile der Gesellschaft und wir müssen dringend die junge Generation mit ins Boot holen. Die muss gesehen werden, weil meine Generation glaubt nicht mehr daran, dass sie in der Rente noch was bekommt. Und das betrübt mich am meisten.
Aber das ist doch eigentlich das Versagen ihrer Politik, dass die jüngere Generation daran nicht mehr glaubt. Das ist doch genau das Problem. Weil früher galt dieses Versprechen, dass wenn ich in Rente gehe,
sie
dass
wenn sind ich im in Bundestag gehe, und reden ständig die Rente schlecht. Das ist doch der Punkt. Und die Leute
die Rente
glauben
ist
das
aber
mittlerweile.
Nicht so, dass sie nicht gut ist. Die Menschen
so
können davon
der
zum Großteil nicht
leben. Der letzte Alterssicherungsbericht der Bundesregierung hat gesagt, dass die Rentensituation der Rentner jetzt und auch in Zukunft
Altersarmut
viel besser ist, als die Menschen tatsächlich glauben, weil sie eben nicht nur eine gesetzliche Rente haben, sondern auch noch andere Einkommen.
Und es ist damals in den Nullerjahren ist mit diesem Rentenversprechen gebrochen worden, dass man wirklich auch im Alter von seiner Rente leben kann. Und deswegen hat es natürlich bei den jungen Menschen einen schlechten Ruf, aber das ist doch genau die Aufgabe daran, es wäre doch die Aufgabe des
entsprechend
zu ändern.
Jeden
ich glaube nicht, dass
Sie
müssen jetzt diese Diskussion beenden. Sie ist kompliziert und wir haben auch nochmal klar gelernt, von Herrn Börsopan, dass es gut ist, wenn man das ganze Gutachten liest. Vielen Dank. So einfach ist es nicht mit der Rente. Ich hoffe, Sie haben ein paar Informationen dazu bekommen. Vielen Dank Ihnen hier für die Diskussion. Bis dann. Tschüss.